suggested. We are reading the tsunami, the sixth can capital, text number 25. Yeah? Text number 25. Allmählich, Schritt für Schritt, sollte man mit Hilfe der Intelligenz gestützt von voller Überzeugung in Trance versinken. Und so sollte der Geist alleine auf das Selbst gerichtet werden und an nichts anderes mehr denken. Erläuterung. Durch echte Überzeugung und Intelligenz sollte man allmählich die Tätigkeiten der Sinne einstellen. Das nennt man Pratyahara. Wenn der Geist durch Überzeugung, Meditation und Loslösung von den Sinnen beherrscht ist, sollte er in Samadhi, Trance, versinken. Dann besteht keine Gefahr mehr, in die materielle Lebensauffassung zurückzufallen. Mit anderen Worten, obwohl man mit der Materie zu tun hat, solange der materielle Körper existiert, sollte man nicht an die Befriedigung der Sinne denken. Man sollte an keine andere Freude denken, als an die Freude des Höchsten Selbst. Dieser Zustand wird leicht erreicht, wenn man direkt Krishna-Bewusstsein zitiert. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimade Bhakti Vedanta Swami Tina Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pratarine Nirvishesha Shunyavadi Satyade Sakarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. I'm seeing you are there and you don't have a translation. I have one suggestion. My suggestion is that here will translate this all for you. I don't think I think there is a better situation. And the situation is like this. That here is a student. I think she might make some notes, and then afterwards you give a summary of the lecture from the notes. Why? Because if for one person it is translation, and there are so many translations in the room, it becomes a little difficult. But you will enjoy more at a summary, because then you have the most important points together, which will hopefully be of some use for you. I really think this is the most genius way to deal with this situation. Yeah, Hare Krishna. Thank you for your interest. Will das gerne? Nochmal, allmählich, Schritt für Schritt, sollte man mit Hilfe der Intelligenz gestützt von voller Überzeugung in Trance versinken. Und so sollte der Geist allein auf das Selbst gerichtet werden und nichts anderes denken. Dies ist auch das Thema unseres heutigen Abends. Wie können wir ein bisschen mehr selbstverwirklicht werden oder ein bisschen mehr authentisch sein in unserem Leben? Hier wird gesagt, dass das nicht über Nacht geschieht, mit einem plötzlichen Erwachen aus einer Situation, sondern Schritt für Schritt mit Hilfe der Intelligenz geschieht. Dabei ist ganz wichtig, dass man bei diesem Vorgang das hat, was Krishna als Überzeugung nennt. Dritti Grihitaya, von Überzeugung gestützt. Im spirituellen Weg ist Überzeugung oder Vertrauen ist das sehr, sehr wichtig. Denn wenn wir den spirituellen Pfad begehen, müssen wir wissen, dass es wahrscheinlich bei uns nicht über Nacht zu einer vollen Erleuchtung kommt. Wichtig, Schritt für Schritt zu gehen, die Intelligenz einzusetzen. Und all diese Schritte finden statt auf einem Boden, einem ganz kostbaren Boden, dem Boden des festen Vertrauens, des festen Überzeugung. Ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen, bevor ich in die Lecture einsteige. Eine Geschichte, die euch zeigen soll, wie jemand Schritt für Schritt seinem authentischen Selbst näher gekommen ist. Wer sehen, dass es in dieser Geschichte da um feste Überzeugungen geht und um tiefes Vertrauen. Und es ist eine Geschichte über euch selber. Es gab einmal einen Prinz, der sehr erfolgreich war in seinem Leben und zu seinem 18. Geburtstag eine große Feier im Land ausrief. Die Minister kamen, des Landes, die Poeten. Sie alle waren da und feierten mit dem Prinz den Triumph seines Lebens, der 18. Geburtstag. Es war eine große Feier und als das Fest zu Ende war, munkelte man darüber, dass der Prinz wahrscheinlich sogar seine Prinzessin gefunden hat. Als er sich hinlegte in sein Schlafgemach, wurde er von Unruhe erfüllt und konnte nicht einschlafen. Genau. Schließlich, als er sich so ermüdet hin und her wälzte und nicht einschlafen konnte, hörte er eine Stimme. Lass mich frei! Lass mich endlich frei! Da nochmal, lass mich doch frei. Er ging dann, er suchte, wo war ein Gefangener. Soweit ihm bekannt war, war an dem Tage seines 18. Geburtstags waren alle Gefangenen als ein Gnadenakt befreit worden. So konnte er sich jedenfalls erinnern. Er ging nochmal ins Verlies, um nachzuschauen. Aber da hörte er mitten im Verlies wieder diese Stimme. Lass mich frei! Lass mich doch endlich frei. Er schaute in das Verlies und sagte, da war keiner drin. Dann ging er nach oben in sein Schlafgemach, dachte seltsam. Und da hörte er wieder diese Stimme und sie kam diesmal von ganz aus der Ferne. Lass mich frei. Du wirst nicht früher schlafen können, als dass du mich freilässt. Als er nochmal hörte, merkte er, dass die Stimme aus seiner eigenen Brust kam. Aus den Tiefen seines Herzens. Da war jemand, der war unfrei. Er war total beunruhigt. Er fragte, wer bist du denn? Die Stimme sagte, ich bin dein Selbst, dein authentisches Selbst. Ich bin ich selbst. Das ist nicht jemand anderes, der meint, der ich selbst bin. Nein, sagte die Stimme. Was du denkst, was du selber bist, sind nur deine Gesichter. Und wieder hörte er das Stimme. Lass mich frei, lass mich endlich frei. Kennt ihr das, wenn man manchmal Sausen im Ohr hat? Dann einen verrückt macht. Man hört das Stimmen. Er konnte, eins war ihm klar, er konnte nicht so schlafen. Er floh aus dem Schloss in den tiefen Wald hinein Und im Wald fand er eine Ruine und dort legte er sich hin und er fing an, er schlief ein. Und in dieser Nacht hatte er einen Traum. Und das ist sehr wichtig. Hier muss ich was Geistiges erreichen. Das ist ganz wichtig. Im Traume sah er, dass sein Körper wie ein Schloss war. Die einzige Tür war ganz hoch oben. Es war, musste eine Hochterrasse gewesen sein, die zu einem Balkon führte, von dem eine Treppe nach unten führte. Aber in dem Schloss gab es keine Türen, wo man rauskommen konnte. Und er sah im Schloss eine leuchtende Persönlichkeit, ganz tief unten im Kerker. Eine leuchtende Persönlichkeit, die saß so da. Und weint. Alma schaute die Persönlichkeit so hoch und schaute ihm direkt in die Augen, wie jetzt anscheinend die Augen sauer oder Sascha. Er war erschreckt, weil ihm dieser Blick total bekannt vorkam. Und dann wachte er vom Traum auf. Sieht er total gespannt, wo das hier wohl hinführte. Das lohnt sich, gespannt zu sein. Eine Geschichte über dich selber. So. Als er aufwachte, war zum Glück die Sonne schon aufgegangen. Und er sah plötzlich aus dem Wald, wo er hinschaute, er war ja in der Ruine oder an der Ruine, einen Sadhu kommen. Und er fragte den Sadhu, wer sind Sie? Ich dachte, ich bin alleine. Der Sadhu sagte, ich bin mein Selbst. Und ich habe auf dich gewartet, komm, wir müssen die Arbeit anfangen. Er nahm ihn, der Prinz folgte, er kam zu einem See und der Sadhu sagte, schau mal in dein Gesicht. Schaute den See an und sah ein fürchterlicher Gesichtsausdruck, ein arrogantes Teenager-Gesichtsausdruck. Er war erschreckt. Der Sadhu fragte ihn, willst du das sein? Nein, sagte der Prinz, ich will doch kein Schnösel sein. Den nahm der Sadhu, mit seiner Hand führte er so fast er so rein und nahm das Gesicht, das ganz dünn wurde, so wie diese Tüte, und machte einmal und blieb sie weg. Gib es auf, dieses arrogante Gesicht. Es bedeckt nur dein Gesicht selbst. Dann schaute der Prinz aufs Nächste. Diesmal sah er ein Gesicht von jemandem, der ganz lustvoll war, in dem der Puls der Leidenschaft tobte, der nur eins hatte im Auge. Wie konnte er seine Sinne befriedigen? Willst du das sein? Fragte der Sadhu. Nein, sagte der Prinz, bloß nicht. Sadhu machte so, hier das Gesicht drin, nahm es auf die Hand, und ihr habt das schon gesehen, so Leute, wenn das zwei Mal machen. Weg damit. Für 3 Wochen arbeitete der Sadhu mit seinem jungen Schüler. Und immer wieder kam ein neues Gesicht hervor. Nach 3 Wochen hatte der Schüler, hatte der junge Prinz, sollte ich sagen, wieder einen Traum. Dieser Traum ist auch sehr wichtig. Er sah in dem Traum seinen Körper wie ein Schloss. Aber diesmal sah er, dass die leuchtende Persönlichkeit, die ihn nur angeschaut hatte, schon fast ganz oben war, an der Tür, die in die Freiheit führte. Und er freute sich. An diesem, am nächsten Morgen ging er zu Sadhu und sagte, ich glaube, wir haben das selbst bald befreit. Ich habe es gesehen im Traum. So, Doch der Sage sagte, dies steht noch einiges vor, mein Sohn. Komm mit mir und schaue dein Gesicht, sei nicht erstaunt. Als der Prinz dieses Mal in sein Gesicht schaute, sah er die herrlichste Fratze, die man sich überhaupt vorstellen kann. Eine Fratze, die sie nicht einmal in der Filmtechnik hergestellt hat. Und aus den Augen dieser Fratze, die er vage als ein seinem Gesicht erkennen kann, quollen lauter Gesichter, immer mehr, weiter und weiter und weiter und weiter, ohne ein Ende. Der Sadhu sagte, das, was du jetzt siehst, ist dein verkörperlicher Vorstellung. Ja, ja, das ist jetzt was, Herr Rieger. Das machen wir ja lustig erkannt. Ja. Die Vergangenheit, Zukunft, der Geist, ja, der Kopf, der kommt schon sehr, sehr nah. Was könnte all diese Gesichter produzieren? Wer ist der große Ichmacher? Das falsche Ego. Er sah, der Prinz sah das falsch, sein eigenes falsches Ego. Und das war dermaßen erschreckend, dass er schon aufgeben wollte. Denn er sah, dass da immer wieder neue Masken waren. Immer wieder neue Gesichter. Es schien, dass er gar nicht gearbeitet hatte. So viele kamen. Das schien ja Prinz total entsetzt. So ist das im Leben. Ist ja auch noch so. Und er war, ja, zu diesem Zeitpunkt, dann fragte ihn der Sadhu, willst du das sein? Die Antwort war, nein. Wer bist du denn? Was ist dein authentisches Selbst? In diesem Augenblick sah der Prinz, wie sein Selbst nach oben gekommen war, zu seinen Augen. Herausschaute, ganz laut sagte, ich bin ein ewiger Diener Krishnas. Und in diesem Augenblick spritzte das Gesicht in dem Fluss auf, wurde ganz nass und er sah plötzlich aus dem Gesicht, aus dem, das Ausdrücken, dem Wasser, sein eigenes Selbst. Schauen. Er sah sein Spiegelbild und sah, dass es keine Maske mehr war, kein Gesicht. Er war allmählich Schritt für Schritt, gesehen mit der Intelligenz, gestützt von voller Überzeugung, versunken und hatte den Geist auf das Feld gerichtet. Ende meiner Geschichte. Und der Anfang meines Seminars. Kann man das verstehen, was die Aussage davon ist? Könnt ihr euch vielleicht wiederfinden? Habt ihr schon mal Gesichter von euch entdeckt, nachdem euch vielleicht jemand darauf hingewiesen hat? Oder wenn ihr das gesehen habt, dass ihr plötzlich gemerkt habt, damit habt ihr nichts zu tun? Ja? Und habt ihr schon mal den Wunsch gehabt, diese Gesichter von diesen Gesichtern loszuwerden? Gut. Alles ist nicht. Und irgendeiner unter Zuhörer. Zeit, ja. Du kannst dir nachher, wenn dich das Thema interessiert, von den Devotees fragen, weil es kommen einige Dinge. Alles ist nicht. Nein, alles ist schon 8 Uhr. Ja, alles gut. Wer zu seinem authentischen Selbst kommen will, muss verstehen, dass es verschiedene Schichten gibt, die ihn bedecken. Und dass wahrscheinlich in seinem Leben so etwas nötig ist, wie spirituelle Archäologie. Bei der Archäologie geht man davon aus, dass es einen Fund gibt, den man finden will, der von verschiedenen Bodenschichten bedeckt ist. Oder man muss dann tief graben, durch die verschiedenen Schichten hindurchkommen, und schließlich den Schatz finden und ihn säubern von den Verschmutzungen und dem Rest der Welt. So wird es auch bei uns nötig sein, wenn wir unser wirkliches Selbst finden, ein bisschen tief zu tauchen und spirituelle Archäologie zu betreiben. Ich möchte euch jetzt ein paar Hilfen geben, wie ihr diese spirituellen Ausgrabungen machen könnt. Ich werde euch die nur so geben können. Diejenigen, die Papier mitgebracht haben, können sich das notieren. Denn ich denke nicht, dass diese Raben gut sind. Wir müssen das wirklich wie ein Seminar ankündigen, wo jeder sitzt und einen Schreibtisch hat, ein Blatt Papier hat. Ich glaube nicht, dass wir diese Übung machen. Wir werden eine Diskussionsübung, einen Workshop zum Schluss machen. Ich werde hier nur sagen, was ihr bei euch zu Hause machen könnt. Wenn man Archäologie betreibt, muss man zunächst einmal zu dem Ort gehen, wo die Ausgrabung stattfindet. Wer authentisch werden will, muss bei sich selbst anfangen. Er kann nicht mehr auf andere zeigen und sagen, die machen das nicht, die sind nicht interessiert an diesen Dingen die und so weiter. Er muss sein Leben zu einem Ausgrabeplatz machen. So fängt das an, mit diesem Entschluss. Es ist dazu ganz gut, wenn man sich im Leben, um herauszufinden, bei der ersten Schicht, wo man so steht, vier Fragen stellt. Die erste Frage ist, was möchte ich in meinem tiefsten Inneren tun? Was würde mich froh machen? Ich möchte mal eine ganz kleine Pause machen und euch bitten, ganz kurz darüber zu reflektieren. Was möchtet ihr wirklich tun in eurem Leben? Wenn ihr jetzt Papier dabei hättet, würdet ihr das aufschreiben, aber das ist halt nicht so gegangen, wie wir uns das vorgestellt haben. Was möchtest du tun? Die zweite Frage, die man sich stellen kann, ist, was möchte ich nicht in meinem Leben? Was möchte ich wirklich nicht, wie sich mein Leben entwickelt? Da kann man zum Beispiel sagen, ich möchte nicht, dass ich mich langweile und so weiter. Die nächste Frage ist, was sind deine Stärken, die du hast? Und die nächste Frage, wo sind deine Schwächen? Dann weißt du so ein bisschen, wo du mit dir dran bist. Dann kannst du weitergehen. Möchte euch, indem du mit den Ausgrabungsarbeiten beginnst und anfängst zu graben. Die Frage, die du dir stellen solltest, ist, wie siehst du dich in deinem Leben? Das haben wir bei der ersten Übung schon gemacht, aber was hältst du? Bist du ein ehrlicher Mensch? Bist du ein bemühter Mensch vielleicht? Bist du ein schwacher Mensch vielleicht? Wie siehst du dich? Was sind deine Eigenschaften? Und jetzt, danach, muss man mal überlegen und sich fragen, wie sieht mich ein anderer? Stell dir mal vor, Hare Krishna, herzlich willkommen. Stell dir mal vor, jemand würde in einen Tag mit dir zusammen sein, es wäre ein Privatdetektiv, der für seine außergewöhnlich gute Beobachtungsgabe bekannt ist. Wie würde er dich sehen? Ja, nehmen wir es mal ein, ich hoffe, so heißt keiner. Krishna Das ist zur Ausbildung gegangen und er war dabei wahnsinnig nachdenklich. Er sah ein bisschen gestresst aus. Plötzlich verneigte er sich auf den Boden sah hier sich verleichte und etwas murmelte. Wie sieht wohl ein anderer dich? Meistens sehen wir uns ziemlich anders, als uns andere sehen. Meistens ist da ein großer Diskrepanz. Als nächste Übung mache ich immer, wie möchtest du denn gesehen werden in deinem Leben? Als was möchtest du wahrgenommen werden? Ich könnte euch ganz kurz einmal bitten, eine kleine Übung zu machen. Entwerft bitte eure Grabinschrift. Hier ruht Krishna Das oder Krishna Devidasi. Er war bekannt als ein Mensch, der besonders authentisch war. Oder sie war bekannt als eine Person, die nicht eigennützig war, sondern anderen geholfen hat. Wie möchtet ihr sein, wenn ihr das Leben gelebt habt? Oder hier ruht Sita, sie wurde zu einer selbstverwirklichten Seele. So, möchtest du so, dass das andere das schreiben? Was ist, wie du möchtest, dass andere dich sehen in deinem Leben? Was sollen die wahrnehmen von dir? Ich will euch zum Beispiel ganz ehrlich sagen, was bei mir ist. Ich möchte, dass andere mich wahrnehmen, dass ich sehr bemüht bin ums Krishna-Bewusstsein, dass es mir sehr ernst ist und dass ich anderen Leuten versuchen möchte, dadurch zu helfen. Als Helfer der Leuten hier Krishna-Bewusst zu werden. Mir macht dabei nichts aus, dass andere sehen, dass ich zu nachtrüglich bin und ihnen laufend auf die Füße trete. Also wer spirituelles Leben nicht will und gestört ist durch diese Neigung, das ist mir nicht so, sozusagen, für Nummer, ich sage, ja, die Wacht kann ich tun, ich habe diesen Lebensstand als Prediger angenommen. Aber ich möchte von den meisten Menschen doch erkannt werden als jemand, dem es sehr ernsthaft ist, das Krishna-Bewusstsein und der anderen hilft. Nicht? Das würde ich gerne aufschreiben auf mein Grab. Das würde ich nicht aufschreiben, aber wenn jemand so mich sieht, dann denke ich, so wollte ich wahrgenommen werden. Du hast eine Frage dazu. Ja. Man braucht keine Grabinschrift. Das ist nur ein Denkmodell. Du hast recht. Wir unsere Asche soll mal in die Ganges rein. Nicht? Und wir gehen. Aber wie willst du, dass andere dich wahrnehmen? Dein Lebenswerk. So. Als nächstes möchte ich mit euch, wenn man jetzt so ein bisschen spirituelle Archäologie betreibt, das heißt tiefer und tiefer zu sich kommt, sein Wünschen, seine Überzeugung, macht man irgendwann die ersten Funde in seinem Leben. Es geht jetzt um die ersten Funde. Man merkt plötzlich, dass ein etwas sehr bewegt und etwas anderes einem gleichgültig ist. Ich möchte hierzu einmal fragen an euch alle, was kritisiert ihr am Krishna-Bewusstsein, an der Bewegung für Krishna-Bewusstsein? Können wir mal ein paar Kritikpunkte hören? Wir machen jetzt Funde. Ihr seid ja mit der Bewegung für Krishna-Bewusstsein in irgendeiner Weise verbunden. Als Gäste im Augenblick in einem Tempel, als manche viele von euch sind die Bodhi. Was kritisierst du? Ja. Ja. Dass es also gar nicht so spirituelle hergeht, sondern selbstisch, dass man vorspielt. Manchmal, ja. Ich glaube, das können wir auch so kritisieren. Was kritisieren wir noch an der Bewegung? Für Krishna-Bewusstsein. Gar nicht?
Noch. manchmal Dinge, die ausgesprochen werden sollen, nicht ausgesprochen werden.
Manchmal werden Wahrheiten verschleiert. Wenig frisches Obst? Ja, geht einmal auf die Knochen, ja. Ihr seid nicht gewohnt, so plötzlich in der Vorlesung denken zu müssen. Nicht? Ja, man hört ja immer nur zu. Ja, das kann ich schon verstehen. Dann möchte ich jetzt, aber das ist nur die Anfangsübung. Vielleicht seid ihr völlig unkritisch wahrscheinlich von der Neigung, Martin. Ja, denken, sagen und fühlen ist nicht so, das ist ein bisschen getan. Jetzt möchte ich euch die nächste Frage stellen. Wofür seid ihr denn dankbar? Bliss und Wissen.
Gemeinschaft. Freude.
Für die Selbstfindung? Für den Mantra, die Barmherzigkeit. Lebenslicht. Ist ganz wichtig, wenn wir authentisch werden wollen, müssen wir sehen, was passt uns nicht, aber viel, viel wichtiger ist es, für was ist man dankbar. Besonders im spirituellen Leben ist es ganz wichtig, dass man die Punkte aufzählt, für die man dankbar ist, die man von Krishna bekommen hat. Denn wir können unser Leben nicht basieren nur auf Kritik. Wir müssen unser Leben auf etwas Positives basieren. Die meisten Menschen haben es nicht gelernt, die Punkte zu überlegen, für die sie dankbar sein können. Ich möchte euch gerne, weil ihr es gewohnt seid, dass ich spreche in der Vorlesung, vielleicht soll ich lieber in diesen Stil zurückfallen, gerne sagen, wofür ich dankbar bin. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich in diesem Leben der Hare Krishna Mantra gekriegt habe. Also da bin ich so dankbar für. Ich bin persönlich auch dankbar dafür, dass ich Prabhupada treffen konnte und zu diesem Zeitpunkt, wo ich ihn getroffen hatte, eine kleine die Klarsicht hatte, zu wissen, das ist jetzt wichtig für dich. Dafür bin ich ganz tief dankbar. Ich könnte ja auch vorbeigegangen sein an Prabhupada, nicht? Wie so viele. Ich bin sehr dankbar, dass Krishna mir irgendwie im Leben einen Geschmack gekriegt hat, gegeben hat, der so wie so eine, wie ein Licht in der Dunkelheit einen immer wieder voranbringt und weitersuchen lässt. Überlegt mal in eurem Leben, wofür seid ihr dankbar, was Krishna euch gegeben hat. Ihr werdet sehen, wenn ihr diese Arbeit macht, findet ihr Funde, die euch begeistern können. Sind wir nicht so, die Welt, mir hat ein Devote gesagt, wie sie die Welt sieht. Sie sagte, ich sehe die Welt wie einen wunderschönen Garten, aber sehr oft sehe ich mich in diesem Garten, wie ich nur in eine Pfütze schaue und die ganzen Apfelbäume, Kirschbäume, Pumpkins, wie sagt man Pumpkins, Kürbisse und die ganzen Gelegenheiten, die ich habe im Leben, die übersehe ich. So oft ist es so, dass unser Geist sich irgendwie fixiert auf die negativen Dinge. Deswegen sollten wir in unserem Leben die Dankbarkeits-Yoga pflegen. Deswegen sollten wir in unserem Leben den Dankbarkeits-Yoga pflegen, was Krishna uns gegeben hat. Und darüber sollten wir meditieren und sehen, wie uns das mit Krishna verbindet. Viel zu viele Menschen tun es immer wieder erlauben, dass ihr Geist sie auf negative und Kritik voller Dinge hinbringt. Immer wieder, die leben nur mit dieser negativen, schwarzen Kritikenergie von morgens bis abends. Und man sieht es ihnen an in ihrem Leben, sie sind irgendwann ein bisschen unglücklich und fühlen sich dann stark angezogen zu machen im Leben. Stark, das ist das, wenn man nur im Kritik lebt, kann man nicht an Gott denken. Geht nicht. Das ist eine bestimmte Gedankenpower, die an das zieht. Persönlich, diese Dankbarkeit sollte man dann auf zwei, den Yoga der Dankbarkeit, schlage ich vor, in meinem Vortrag, dass man ihn auf Prabhupada und auf Krishna richtet. Ich möchte euch gerne zwei Dinge über Prabhupada jetzt vorlesen, die euch ein bisschen inspirieren sollen. Ich möchte euch fragen, wenn ihr dieses Thema hört, was denkt ihr dann? Was für Gefühle kommen auf? Es war der 13. August, ein paar Tage vor Jamashtami, dem Erscheinungstag von Krishna. Der nächste Tag würde sein 70. Geburtstag sein. Während dieser letzten Jahre hatte er in Vrindavan gelebt und dort Jamashtami eingehalten. Viele Bewohner von Vrindavan verlassen niemals Vrindavan, wenn sie alt sind, weil sie im Frieden in Vrindavan sterben wollen. Bhaktivedanta Swami machte sich auch Sorgen, dass er unter Umständen außerhalb von Vrindavan sterben könnte. Deswegen haben ja so viele Vaishnava, Sadhus und Witwen das Gelübde auf sich genommen, nicht wegzugehen von Vrindavan, nicht mal nach Mathura zu gehen, weil sie in Vrindavan sterben wollen, dass die Vollkommenheit des Lebens ist. Mr. Bhattacharya und Bhaktivedanta Swami nahmen ein Taxi zum Kalkutta-Hafen. Bhaktivedanta Swami trug eine Bengali-Ausgabe des Chaitanya Charitamrita, die beabsichtigt, die er lesen wollte, bei der Schiffsüberfahrt. Irgendwie hatte er sich eingerichtet, an Bord zu kochen. Oder wenn er nicht kochen könnte an Bord, dann würde er eben hungern. Was auch immer Krishna wünschte. Bhaktivedanta Swami checkte noch einmal die wesentlichen Dinge. Ein Ticket, ein Passport, das Visa, die T-Form und die Adresse des Sponsors in Amerika. Endlich, endlich trat es ein. Srila Prabhupada. Mit was für einer großen Schwierigkeit ich endlich aus dem Lande abreisen konnte. Irgendwie anders, irgendwie durch Krishnas Gnade konnte ich rausfahren, um die Bewegung für Krishna-Bewusstsein zu verbreiten über die ganze Welt. In Indien zu bleiben, das wäre nicht möglich gewesen, das Krishna-Bewusstsein auf diese Weise zu verbreiten. Ich wollte eine Bewegung in India anfangen, aber ich war überhaupt nicht ermutigt. Das schwarze Schiff, klein und vom Wetter zerwittert, war neben dem Dock angebunden. Eine Gangway führte vom Dock auf das sechste Schiff. Ein indischer Kaufmann schaute neugierig den älteren Sadhu an, der gekleidet war als Sadhu. Weiter. Und jetzt der letzte Kommentar von Herrn Bhattacharya. Er war alleine, ein einsamer Kämpfer. Als er abreiste, gab es niemand am Ufer, der ihn auf Wiedersehen sagte. Keine Freunde, keine Helfer, kein Schüler, niemand. Selbst ich war ja nicht ein Schüler. Ich war ein Schüler von jemand anderem. Ich war nicht sein Anhänger. Niemand war mit ihm. Ich konnte damals nicht registrieren, dass er so etwas Wichtiges anfangen würde. Was steht hier? Könnt ihr euch in diese Lage hineinversetzen von Srila Prabhupada? Krishna, nicht? Dass wir so als Prabhupada ankamen nach Amerika und er dort den Winter sah, dachte er, wer hat das Weiß gestrichen, die ganzen Häuser? Vielen herzlichen Dank. Wer hat die Häuser weiß gestrichen? Was für eine Wut. Würde irgendjemand von uns so sein Leben aufgeben können für ein sicheres Berliner Wohnung? Haben wir überhaupt eine Mission, die es uns lebenswert erscheint in unserem Leben, so etwas zu tun? Oder fällt uns nichts ein, vielleicht? Jetzt doch mal etwas zu tun, wo wir etwas ganz Neues starten. Weil es nicht leicht so zu sein, dass wir die Wohnung aufgeben oder in einen Chip fahren, aber gibt es irgendeine Mission in unserem Leben, für die wir alles geben können? Das ist eine sehr schöne Meditation, lieber Prabhupada. Prabhupada betete an Bord dieses Schiffes, er sagte, mein lieber Krishna, du bist doch so gütig zu dieser nutzlosen Seele, aber ich weiß nicht, warum du mich hier nach New York gebracht hast. Du kannst jetzt tun, was immer du mit mir tun willst. Ich denke, du hast irgendetwas mit mir vor. Wie könntest du mich sonst zu so einem scheußlichen Ort bringen? Es gibt sehr schöne Gebete, Ankunftsgebete, die uns ein bisschen Dankbarkeit gegenüber Prabhupada führen lassen. Das nächste und letzte Thema ist der letzte Punkt, wir sollten Krishna in unserem Leben finden. Dass wir Krishna entdecken, denn letztendlich authentisch zu werden, heißt für uns zu verstehen, dass wir ein ewiges Teil von Krishna sind. Wir sind eine ganz bestimmte spirituelle Seele in Beziehung zu Krishna. Wir haben eine ganz bestimmte Identität unter authentisch zu werden, muss letztendlich bedeuten, da zu Punkt zu bringen. Es gibt so eine, wir sollten nachdenken, was Krishna in unserem Leben bedeutet, wie wir Zugang zu Krishna finden, wie wir ihn verehren. Wir sollten auch darüber meditieren, was unser Geschmack im Krishna-Bewusstsein ist. An was halten wir total fest. Was bedeutet uns wirklich etwas im Krishna-Bewusstsein? Für manche ist es das Chanten, manche das Lesen. Manche wollen ganz bestimmte Beziehungen zu Devotees festhalten und weiter kultivieren in ihrem Leben. Was ist es in unserem Leben, was uns einen tiefen Geschmack im Krishna-Bewusstsein gibt? Das ist etwas Privates. Da sollten wir ein bisschen drüber nachdenken. Ja. Gut. Authentisch zu werden ist ein bisschen mehr Arbeit. Die meisten Menschen heutzutage können diese Arbeit nicht tun, weil sie in einer Illusion von sich selber leben und auch weiterhin leben wollen. Das ist für sie unbequem. Etwas, was sie im tiefsten Inneren beunruhigt. Wenn sie nicht entgegengehen wollen. Ich habe euch wo ihr sehen könnt, ich werde vielleicht Mieter Sunderer bitten, sich nachher bei der Tür hinzustellen. Eins brauche ich noch. Ne? Und dann könnt ihr euch das abholen, auf der Suche nach dem authentischen Selbst. Da sind ein paar Fragen, die euch helfen sollen, ein bisschen damit umzugehen und die ihr, wenn ihr wollt, für euch beantworten könnt. Man kann sich vielleicht mal hinsetzen in einer ruhigen Minute. Eine schöne Frage. Stell dir jemand, warte mal, meine 100 Masken. Ich gebe vor, das und das zu sein, doch bin ich in Wirklichkeit das und das. Es hilft einem sehr, mal da durchzugehen, aber behandelt es persönlich und privat. Sonst habt ihr selbst mit Freunden, die ihr sehr gerne habt, ist es vielleicht gut, euch nur über ein paar Dinge auszutauschen, damit ihr frei das beantworten könnt für euch. Das könnt ihr noch durchsehen und irgendwann werden wir vielleicht dazu kommen, dieses Bild ausdrücken soll, dass wir uns anschauen und erkennen, dass wir ein Teil von Jagannath und Krishna sind. Am Ende dieser spirituellen Archäologie. Das ist vielleicht etwas. Gut, Hare Krishna. Damit bin ich zu einem Ende gekommen. Ich beabsichtige darüber, später einmal ein Seminar zu geben, sodass die Devotees daran teilnehmen sollen. Ich bin jetzt erstmal so ein bisschen da reingegangen, habe ein paar Dinge versucht herauszufinden. Mein wichtigster Punkt, wenn ich das Seminar zusammenfassen sollte oder den Vortrag zusammenfassen sollte, würde ich sagen, es ist wichtig in seinem Leben darüber zu meditieren, wo sind wir dankbar? Wo können wir Krishna gegenüber dankbar sein? Und diese Dinge aufzählen in unserem Leben und zu unserer Lebensgrundlage machen. Wir leben im Augenblick in einer schwierigen Zeit, wo so viel Dunkles, so viel Kritik, so viel Unsicherheit, so viel Maya ist. Akshob, ja? Wir hören jedes Wort von dir. Vielleicht ist es mir Puja bestimmt, dann würde ich den Puja-Rahmen behalten, das Gespräch, oder sonst müsste ein bisschen lauter sein, dass wir es noch deutlicher hören. Also wenn du willst, dass wir das hier hören. Gut, habt ihr irgendwelche Fragen zu dem? Möchte ich euch noch etwas anderes vorlesen. Heute ist ja der Verscheidungstag von Bhaktivinoda Thakur, nicht? Disappearance Day. Bhaktivinoda Thakur hat wunderschöne Gebete geschrieben. Wieso schuld ist, dass ich euch sehr gerne in Englisch vorlesen möchte? Oh ja. There is no prophet in a life devoid of devotional service to Krishna. Therefore, all the so-called religiosity and irreligiosity of a living being who is bewildered by false worldly designations is simply useless. Mysticism, performance of Vedic sacrifices, severe austerity, meditation, renunciation of the world and cultivating knowledge of the impersonal Brahman, although appearing in the forms of various spiritual paths, are all causes of the soul's further bondage to this world. Please, heed this advice of Bhaktivinoda. Give up all these various paths and just keep pure love of Krishna sheltered within your heart. For this alone is transcendental to all mundane designations. O fish-like soul, why have you fallen into the entangling net of Maya? You have not understood that by being bound up by those nets, you will have to remain in this material world for a long, long time. After becoming a captive in Maya's snare, due to the influence of desires for very insignificant enjoyment, you remain transformed in a spiritually diseased condition, punishable as a disobedient servant or dependent. Das Bild ist so schön. Eine fischähnliche Seele, völlig verstrickt in Mayas Netz. Now, on the strength of pure devotion, swim and frolic freely in the ocean of Krishna Prema, and always remain subservient to and dependent on Lord Krishna. Love and affection for the nature of eternity, knowledge and bliss is like a very beautiful woman whose ornaments are all the good qualities headed by mercifulness and religiosity. The divine wisdom of pure jnana, hier wird also die Bhakti Devi beschrieben, the divine wisdom of pure jnana is her silken sari, and the practice of the yoga of devotional service is her excellent bodily fragrance. Adorned by these qualities, that beautiful and chaste woman steals away the mind of Krishna himself. If ornaments are worn by one completely devoid of beauty, then is such a person considered to be beautiful in this world? Similarly, one possessing good qualities like mercifulness and religiosity is unable to satisfy Lord Krishna if devoid of love for him. Just as there is no beauty to an ornament worn on the body of a female monkey, in the same way I do not hold in very high esteem qualities such as mercifulness and religiosity if they are devoid of love for Krishna. Oh, brothers! By your screaming out again and again, the Supreme Lord is formless, the Absolute Truth is a void, why do you so insist on disturbing the peace of the Vaishnavas? Having accepted this impersonal philosophy, which you consider to be very good, you are simply wasting so much time. You should understand this essential truth, that our devotion for the Supreme Lord, no factual gain is brought about by engaging in mere dry arguments. Your birth as a human being is useless, for although you are supposed to be great philosophers, you did not judge rightly in this regard. By the power of mundane logic and argument, you have failed to taste the bliss of pure devotion to the Supreme Lord. If I worship Krishna under the shelter of Srila Rupa Goswami, and thereby deeply immerse myself in divine love for Lord Hari, and you are unable to attain that state, O brother, then what will you do? What more will you say? So listen to über diese Themen. Der Wunsch nach spiritueller Vollkommenheit. Bhaktivinoda Thakur war sehr bekannt in seinem spirituellen Leben als jemand, der in einer, ja, man könnte sagen, schwierigen Zeit, wo die Menschen aus Bengalen ihr Vertrauen in Krishna-Bewusstsein verloren hatten, so anziehend Krishna-Bewusstsein predigte, dass die Intellektuellen sich wieder dem Pfad der reinen Bhakti zu Krishna zuwenden. Wir können heute beten an diesem Erscheinungstag, dass wir vom Bhakti-Vinoda Thakurs Geist ergriffen werden und uns, ja, auf diesen spirituellen Weg aufmachen. Gut, ich möchte dann mich bedanken für euch. Ich glaube, morgen haben wir ein anderes, ja, Thema, da drauf aufgeschrieben. Es geht um etwas Historisches, die Chaitanya Bhakti-Bewegung und ein paar Entwicklungen in ihr. Herzlich einladen. Ich denke, dass ich hier jetzt Schluss mache. Zeigen, da ist noch irgendwas von irgendeinem von euch.
Ich wollte noch mal was die Geschichte erzählt, dass der Hadu die Masken so weggeblasen hat.
Ja.
Und wir machen die Erfahrung, dass wir mal eine Maske direkt ablegen, aber die ist nicht endgültig verschwunden. Die kommt dann irgendwann doch wieder.
Ja.
Man hat schon gedacht, jetzt habe ich
überwunden. Ja. Und dann stellt man sich später fest, aber. Stimmt. Ich weiß, dass Srila Prabhupada bei einem seiner Schüler ist mir das aufgefallen. Dieser Schüler war sehr von sich eingenommen. Prabhupada machte einmal so einen Masken. Entfernung bei ihm. der war Tempelkommander und dachte, er hätte alles unter Kontrolle. Und Prabhupada lief ihn einmal zum Mittagsprasadam ein und sagte, und er dachte, oh, jetzt esse ich Prabhupada. Ich bin der für die größte Seele hier am Tempel. Und er sagte Prabhupada zu ihm, weißt du, gibt Krishna in der spirituellen Welt. Der ist dort im transzendentalen Lilas vertieft und von seinem Körper gehen die Strahlen des Brahma-Jyotis aus, in dem es unzählig viele Vaikuntha-Planeten gibt. Nur in einem kleinen Teil dieser spirituellen Welt gibt es eine Wolke. Diese Wolke ist die materielle Manifestation. Und in dieser Wolke gibt es unzählig viele Universen. Eines davon ist unser Universum. In dem gibt es 14 Planetensysteme mit 4 Planeten. Und eins ist der Planet Erde. Da gibt es mehrere Kontinente. Amerika, Afrika, Europa. Eines dieser Kontinente ist Amerika und da gibt es viele Staaten. Zum Beispiel Kalifornien, der Staat Amerika. Da gibt es viele Städte und eine dieser Städte heißt Los Angeles. Da gibt es sehr viele Straßen. Und eine dieser Straßen, und dann nannte er die Straße von diesem, wo der Tempel war, ich glaube La Cienega Boulevard war das, oder so, der damals war. Und da gibt es unglaublich viele Hausnummern. Ich weiß nicht, ob ihr in Amerika wisst, die Straßen haben ja so wahnsinnig viele Hausnummern, 2000, 3000. Und eines von diesen Hausnummern ist, dann nannte er die Hausnummer von dem Tempel, wo sie war. Und da gibt es viele Räume und in einem dieser Raum ist so und so, ich will jetzt nicht seinen Namen sagen, Und dieser Krishna das denkt, er ist die wichtigste Person im Universum. Eine Maske war weg. Die Maske des falschen Stolzes. Der Devotee hatte mir das gesagt. Es ging ihm wirklich sehr. Aber es stimmt, wenn man diese Masken kommen wieder zurück. Es gibt nur eine. Lord Chaitanya hat uns deswegen eine Geisteshaltung gegeben, in der wir spirituelles Leben praktizieren. Diese Geisteshaltung ist sozusagen, wenn wir die haben, dann wird die Masken nicht so leicht wieder an uns kleben. Es ist so eine Geisteshaltung, die dafür sorgt, dass die Klebemasken sich kleben. Ist, dass man demütig ist, niedriger als das Stroh in der Gasse. Und bereit, anderen Ehre zu erweisen, ohne Ehre für sich selber in Anspruch zu nehmen. Das ist die. Wenn man diese Geisteshaltung hat, dann kleben die Masken. Die mögen ankommen. So, aber das klebt nicht. Wo soll ich das festhalten? Das ist sehr schwierig. Lord Chaitanya hat gesagt, dazu zu kommen, das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Du kannst so viel spirituelles Leben praktizieren, wie du willst, aber wenn du nicht irgendwann mal diese Eigenschaften entwickelst, dann wirst du nicht, dann werden die Masken wiederkommen. Ja. Wenn wir als Spiritualisten zu unserem authentischen Selbst kommen, dann müssen wir zu einer spirituellen Definition kommen. Und wir sind Diener von Krishna. Wir sind das alles nicht hier. Dieser Körper, den wir haben, und unsere Fähigkeiten, die ihn begleiten, sind wir einfach nur wie ein Computerprogramm, das nur so als Programm existiert, aber nicht wirklich als. Ja. Sehr gut, was Arvenu sagte. Inwiefern ist es überhaupt gut, sich mit diesen Masken zu sehr zu befassen und eine nach dem anderen zu entdecken und sich versuchen, davon zu lösen? In den vedischen Schriften, sagen wir mal, in Bhagavatam heißt es, dass man mag alle guten Eigenschaften der Welt annehmen, aber wenn man nicht als ein Devotee Krishna situiert ist, dann helfen einem diese guten Eigenschaften eigentlich zwar in der materiellen Welt ein frommes Leben zu führen, aber nicht zurück in die spirituelle Welt zu bekommen. Der Devotee versucht deswegen, wie soll ich mich ausdrücken, ja, mit spirituellen Vorgängen wie die Chanten und so weiter, die es eben zur spirituellen Seele, die ein Devotee von Krishna, ein ewiger Devotee, ist vorzudringen. Und das ist sehr, sehr wichtig, dieser Vorgang. Ich denke aber, dass es auf dem Wege ganz manchmal hilft, wie soll ich mich ausdrücken, so ein bisschen die schlechten Eigenschaften aufzugeben, wie Lust, Gier, Neid und Zorn. Man wird das nicht tun können, unabhängig von dem vollsten Krishna-Bewusstsein. Und ich möchte mal das andere Extrem sagen. Es gibt Devotees, die während sie den spirituellen Vorgang ausgeübt haben, weiterhin festgehalten haben an diesen schlechten Eigenschaften und dann zu Fall gekommen sind. Und aus diesen Eigenschaften plötzlich Vaishnava-Apparat entstanden und so weiter. So zusammenfassend möchte ich sagen, das Beste ist, dass man stark im spirituellen Vorgang situiert ist und dann gleichzeitig bemüht ist, ehrlich und aufrichtig seine Fehler abzugeben. Aber wenn man nicht im spirituellen Vorgang verankert ist, wird man nicht in der Lage sein, diese zu erkennen, weil man nicht demütig genug ist und nicht spirituell situiert genug. Man wird auch nicht die Kraft haben, letztendlich die Welt zu tun. Also ich finde diesen, ich finde, was Areveno gesagt hat, sehr, sehr wichtig für diese Vorlesung. Unabhängig von dem spirituellen Vorgang, macht man versuchen, ein bisschen was in der Persönlichkeit zu verändern. Aber es ist sehr fraglich, ob die Dinge nicht wieder zurückkommen werden, die man gemacht hat. Und man muss den spirituellen Vorgang sehr gewissenhaft ausführen. Wir sehen ja auch, dass bei den Devotees diese Masken wieder zurückkommen. Also nach längerer Zeit, die haben schon was in sich, diese zurückkehrenden Masken. Nicht? Also unglaublich, warum die kommen. Eine sehr vage Antwort. Ich weiß nicht, ob es konkret genug ist für dich, Areveno. Es stimmt, so tief in diesen Schichten zu graben, das ist ja ein Graben ohne Ende. Gleichzeitig aber denke ich, ist es wichtig, dass ein spiritueller Mensch sich auch darüber bewusst ist, über die schlechten Eigenschaften und wie wir es immer in den Vaishnava-Gedichten hören. Ich habe jetzt so lange Lust, Neid und Gier gedient, jetzt will ich diesen Diener nicht mehr, diesen Meister nicht mehr weiter dienen. Und so verabschiedet sich der Devotee doch schon von bestimmten Verhaltensweisen. Gut. Markandeya gibt uns das Signal, wir sind an ein natürliches Ende gekommen. Alles Gute. Vielen Dank, dass ihr so aufmerksam zugehört habt. Und wenn euch das Thema interessiert, nehmt euch das gern mit von das Mietheit von der Radar bei der Tür. Dann verteilt, wenn ihr rausgeht. Srila Prabhupada ki jai, Nithi Gonitai ki jai, Go Prema Randi Hari Hari Bol.